Was ist eigentlich normal?
Normal.
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 Ganz normal.
Normal gibt's nicht.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.
Das ist schon normal.
Die Lebenshilfe Ischl feiert heuer ihren 50er. Und wir lernen euch ein, unseren Betrieb kennenzulernen.
Philomena Eisel geht auf Entdeckungsreise durch den ganz normalen Alltag in der Lebenshilfe.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr, mit der Wiederholung am Freitag drauf um 10 Uhr.
Das ist nicht normal.
Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.
Grüß euch, da ist wieder die Philomena Eisel und Sonja Lödl-Stadler ist auch wieder dabei.
Grüß euch auch von meiner Seite. Und ich kann euch gleich was verraten, das wird sicher wieder spannend. Ihr werdet heute einmal die Seiten von den Angehörigen kennenlernen.
Um ganz was anderes trat sie sich bei dem Gespräch mit dem Felix Spitzer von Rotary. Da geht's unter anderem um Finanzierung von Lebenshilfeprojekten.
Ums Geld geht's auch bei der Juristin der Lebenshilfe Oberösterreich, Magister Michaela Harraschütt. Mit der haben wir uns in Vöcklabruck getroffen. Ja, und ganz zum Schluss, wie ihr es schon gewählt habt, gibt's wieder unseren beliebten Wordrap. Diesmal haben wir die Neda Aschari vors Mikrofon gebeten. Da könnt ihr euch schon richtig auf einen Ohrwurm freuen.
Einmal im Jahr findet der Angehörigen-Nachmittag statt. Die Gelegenheit haben wir genutzt, um interessante Gespräche mit einer Schwester und drei Mamas zu führen. In Anfang macht die Mama von der Malis, nämlich die Erni Höllwirt. Erni, wie ist denn die Malis in die Lebenshilfe gekommen?
Ja, da war es eigentlich 19, 20 Jahre. Wir haben es dann ein wenig schnuppern lassen in St. Gilgen. Und für sie war immer schon klar, sie will mal zur Lebenshilfe. Und dann ist ja sehr was Schlimmes passiert. Mein Mann ist tödlich verunglückt am Dachstuhl. Und das war mir dann sehr, sehr wichtig, dass gut aufgekommen ist. Ich hätte auch dabei sein können bei dem Absturz, und das war uns beiden aber sehr wichtig, dass wir frühzeitig schon für sie sorgen. Und dann habe ich selber 20 Jahre in der Lebenshilfe als Betreuerin gearbeitet, in Wohnen, und das war mir dann auch ganz klar, dass man schon vorsorgen sollte eigentlich, indem ich eine Tochter hat, eine zweite Tochter, die in Wien studiert, die dann auch nicht greifbar wäre, wenn mit beiden was ist. Und somit hat sie eine Gruppe auf da in meiner Nähe, eine Wohngruppe, und da ist sie jetzt bestens aufgehoben, kommt alle 14 Tage heim, ist die Feiertage und Festtage und Familienfeste immer daheim. Und ja, somit bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin und durch meine berufliche Tätigkeit die Seminare, die wir auch alle besucht haben, eben auch so wichtig war, dass man sie rechtzeitig halt, dass man loslässt. Und sie wollte aber auch. Das muss ich auch immer dazu sagen, weil natürlich war es eine andere Situation, wenn man nur daheim bleiben wollte. Dann kann ich es nicht sagen, was ich gemacht hätte. Aber so, indem sie das auch wollte, weil die andere Schwester studiert hat, da wollte sie auch ausziehen. Das hat es mir natürlich auch sehr leicht gemacht. Und das in meiner Nähe ist.
Es ist jetzt so, dass man ganz oft so im Zwiespalt ist als Betreuer. Ich spreche jetzt in der Rolle der Betreuerin. Und bei uns heißt es dann oft so, also betrifft die Informationen bezüglich unserer Beschäftigten, so wenig wie möglich, aber doch so viel als nötig daheim verzögern. Oder nach Hause zu informieren. Wie siehst du das? Hast du die Informationen, die du kriegst in der Werkstatt und auch im Wohnen, reicht dir das aus, dass du sagen kannst, der Malis geht's gut und die werden das schon machen?
Ja, ich glaube das schon. Ich habe sowohl zur Tagesheimstätte als auch zum Wohnen Gott sei Dank ein gutes Verhältnis. Wir können ins alles ausreden. Die Malis erzählt mir einiges, aber sehr viel wieder nicht. Das erfahre ich dann ein bisschen durch Umwege. Aber das ist auch richtig so. Sie ist erwachsen und muss auch nicht alle sofort der Mama alles sagen. Aber wie gesagt, das passt wunderbar. Wir werden auch von der Regina, von der Frau Nussbaumer bestens informiert per Mail oder sonst ruft man an. Oder, und auch im Wohnen ist es so. Also da habe ich eine Ex-Kollegin, die bei der Malis ist, mit der das Verhältnis auch sehr, sehr gut ist. Da sind wir bestens verbunden.
Und irgendwie sagt man ja, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß.
Ganz richtig, so ist es. Also der von jeder Geheimnis.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und nur einen Spruch möchte ich dazu sagen. Gib ihr ein Nesterl der Kinder, egal ob jetzt behindert oder nicht, gib ihr ein Nesterl und Erwachsene, gib ihr Flügel. Und das, glaube ich, ja, ist auch so ein wichtiges Instrument, das was gut ist.
Danke, Erni, für deine Ehrlichkeit.
Ich habe jetzt die Ulrike Weikinger zu einem Interview holen dürfen. Das ist die Schwester von Gernot. Ulrike, wie ist der Gernot in die Lebenshilfe gekommen?
Der Gernot ist seit dem Jahr 2000 in der Lebenshilfe. Und ich habe da hergeheiratet und ich habe mir dann den Gernot aus Vorarlberg hergeholt, dass er da in der Nähe von mir in die Lebenshilfewerkstatt gehen kann und dass er am Wochenende immer zu uns heimkommt in die Familie und dass er weiterhin den Familienanschluss zu uns hat.
Ulrike, ist der Gernot einmal woanders auch in der Arbeit gewesen als wir da in der Lebenshilfe?
Ja, der Gernot ist nach der Schulpflicht in die Lebenshilfe nach Bad Schuns gekommen. Das ist eine Einrichtung in der Nähe von Feldkirch in Vorarlberg.
Und dann seid ihr da hergezogen und der Gernot ist mitgegangen.
Ja, genau, der Gernot ist mitgegangen und für den Gernot ist die Lebenshilfe im Pfandl ein zweites daheim geworden und das ist seine zweite Familie.
Oh, das ist aber schön, wenn man das hört. Was, Philo?
Ja, das ist schön.
Ich persönlich kenne ja den Gernot auch schon sehr lang. Ich habe, bevor ich bei der Lebenshilfe gearbeitet habe, im Kolibri in der Wohneinrichtung, das wird vom Samariterbund betrieben, gearbeitet. Und da habe ich schon meine ersten Bekanntschaften mit dem Gernot gemacht. Und er ist ja wirklich ein ganz wichtiger Teil von der Werkstatt da in der Lebenshilfe. Ulrike, ich bin selber Mama mit zwei Kindern. Und möchte jetzt fragen, wie geht's dir da, wenn der Gernot nicht bei dir wohnt, weil er ist ja jetzt im Wohnhaus untergebracht, da in Bad Ischl. Wie geht's dir da, wenn er da im Wohnhaus wohnt? So vom Herz aus.
Ja, wie geht's mir da? Es ist nicht immer leicht, aber es ist im normalen Leben auch so, man muss die Kinder loslassen und sie sollen so viel wie möglich selbstständig bleiben. Und daheim hilft mir eher ja doch immer mehr, wie er notwendig ist. Und ich weiß, dass er nicht weit weg ist und dass ich immer erreichbar bin, dass er jedes Wochenende kommt. Und ja, man glaubt gar nicht, was er alles in Wirklichkeit kann.
Super, Ulrike. Wir bedanken uns.
Danke, Ulrike.
Du kannst jetzt wieder zu deinem Kaffee gehen und danke, dass du dich überreden hast lassen.
Ja, gerne. Es hat mich gefreut.
Dann haben wir ja da noch eine sehr nette Dame.
Elke, wie ist eigentlich der Gerald in die Lebenshilfe gekommen?
Der Gerald ist bis sein 19. Lebensjahr in der S-Klasse von der Sonderschule gewesen. Hat dann noch einmal anstückeln dürfen bis 20. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat sie ihm geheißen, ja, der Gerald ist ohne Schnuppern, ohne allen. Er muss in die Lebenshilfe gehen, weil wir brauchen irgendwas, weil er so unselbstständig ist und er kann ja eigentlich alleine überhaupt nichts machen. Und da haben wir dann am Kalvarienberg, da waren wir einen tollen Leiter gehabt in der Lebenshilfe, den Peter Retsch. Also der war ein Traum. Und da war er halt dann oben von Tag an bis jetzt.
Von der Einrichtung am Kalvarienberg haben wir jetzt schon ein paar Mal was gehört, in der letzten Sendung auch wieder. Und durchwegs gute Sachen, gell Philo?
Ja.
Das muss eine lässige Sache gewesen sein.
Also das war so super, der Peter und auch die Betreuer waren da oben. Also das hat alles so passt, weil die Christine das war ja...
Also kann das ich war, auch bestätigen, ja.
Das ist wirklich, also da... Du bist, da hast dich du selber als Eltern auch daheim gefühlt.
Wie super ist das, ja klasse.
Ja.
Und dann sind sie umgesiedelt, also dann sind sie da hergesiedelt und der Gerald war immer bei der Lebenshilfe, seit er angefangen hat.
War er immer bei der Lebenshilfe, weil er hat ja eigentlich keine andere Möglichkeit gehabt.
Das muss man sagen.
Ja. Er war nirgends hin, den hättest du nirgendwo hinbracht. Wir haben dann eben angefangen, dass er ins Heim geht, nicht? Weil das ist ja direkt um die Ecken bei uns. Wenn da unten eine Veranstaltung war, dann ist der Gerald mit mir hingegangen, hat sich beim Tisch hingesetzt, hat sich vom Tisch nicht wegbewegt, bis wir wieder heimkommen. Dass ich nicht auf die Idee komme, dass er unten bleiben muss.
Ganz im Gegenteil zur Malis, gell, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, die einfach von sich aus.
Die Malis, glaube ich, hat es natürlich durch mich, indem ich gearbeitet habe, drüben. Und ich habe es mitnehmen dürfen von der Landesleitung aus, solange wie mein Mann verstorben ist, ihr Papa. Sie kam mit. Jetzt war ihr alles vertraut, es war nichts fremd. Es waren die Betreuer zum Teil nicht fremd für sie. Es war der ganze Ablauf nicht fremd. Gell. Da hat sie es natürlich schon bestens gehabt, muss ich ehrlich sagen, zum Übergang.
Für sie war es bekannt und alles, was einem bekannt ist, steht kein so Problem da.
Genau. Der ist ja schon ewig lang angemeldet, dass er ins Heim geht. Aber wenn das Thema kommt, dann ist der Einzige, was er sagt, wenn die Mama gestorben ist, dann geht er ins Heim. Dann werden wir aber mal ein Problem kriegen, ne? Ob kurz oder lang.
Ja, das ist sicher eine schwierige Situation daheim.
Ja,
das kann ich mir gut vorstellen.
Gut, er hat einen Bruder, waren gar einmal alle zwei von uns und über Schwiegertochter. Also er steht nicht auf der Straße, abgesehen davon. Aber trotzdem muss er ins Heim gehen, es wird ihm nichts anderes überbleiben.
Ne? Ganz klar, und das ist ja eine irrsinnig große Chance dann, dass man sich wieder umgeweht. Und das, so ist das Leben.
Aber für ihn ist das eine Katastrophe. Seit jeher. Das ist nie, da wird er ganz einwendig. Wie gesagt, seit einmal irgendwann das Gespräch gewesen ist, dass er vielleicht ins Heim müsste, hat er das Heim da unten gemieden.
Ja, das sind die Sachen, mit denen man sich dann einfach daheim auseinandersetzen muss und das halt dann daheim schon für Gesprächsstoff auch sorgt. Ja, wenn man dann sagt, wie tun wir denn?
Ja.
Ja, genau.
Mein Mann ist auch total dagegen, dass er ins Heim geht. Sag ich, ja, und was?
Aber ja, weil solange es daheim läuft, gell, es ist ganz oft so, wenn es daheim läuft, dann läuft es eh.
Ja.
Die Sache ist halt,
wenn es
einmal dann nicht mehr läuft.
Genau.
Ja.
Und bitte, wir waren unter 50 Jahren nicht. Und dann passiert das, gell.
Genau.
Aber nein, sie wollte davon.
Ja.
War ganz, ganz
begeistert. Nein, es ist ja auch sein Bruder nach Wien studieren gegangen. Ja, das ist ihm das komplett egal, weil er hat ja seine Tiere. Ne? Wir haben Katzen, wir haben einen Hund und alles wegen ihm. Und wir haben seit jeher einen Hund. Das ist jetzt unser Fünfter. Mhm. Und das ist alles ein Gerald sein.
Ja, er ist sehr tierlieb. Man hat das.
Also, ich bin ja nur froh, dass jedes Mal Urlaub fahren und ich habe gesagt, nichts nach Hause bringen.
Nein, wir fahren ja jetzt dann wieder im Urlaub. Ja, wir bringen keine Fische, keine. Was gibt es da noch in Kärnten am Globeiner See? Keine Schildkröten.
Alles, er hat alles einpacken.
Ja. Keine Käfer.
Nein. Vom Bauernhof wäre er richtig.
Aber vielleicht. Du, sag niemals nie, vielleicht gibt es jemanden, der seinen Bauernhof öffnet für eine freie Wohnform und vielleicht noch direkt vor der Haustür, das war natürlich ein Wahnsinn.
Ja, miterlebt. Und die Malis hätte schnuppern dürfen, war im Bauernhof ganz toll geführt und das wollte sie nicht, das war ja zu weit weg.
Ja, schau.
Ja. Da hat es schon auch in der Zeit das, was wir auch ausprobiert haben, weil das war ganz toll gewesen mit Wohnungen. Vierkanthof.
Ja.
Da war richtige Panik gekriegt. Mutti, da geh nie hin, hat sie gesagt.
Ja. Darum mitreden und mitbestimmen und mitbestimmen lassen, selbstverständlich, dann wird es irgendwann einmal gut.
Ja.
Ja, voll fein. Wir bedanken uns.
Ja, danke fürs Interview.
Bitte.
Voll super, danke, dass du ihn vom Café abhalten habt lassen.
Ja, wir fahren jetzt heim.
Ja. Danke, meine Damen, voll cool.
Ja, danke.
Die Schöne ist ja, dass aus die Heime von früher eine Gemeinschaft geworden ist. Eine Wohngemeinschaft, die so also richtig Daheimgefühl vermittelt. Ja, und es ist halt auch so, dass die Wahrnehmung daheim oft eine ganz andere ist, als wie es wir da in der Werkstatt haben. Ich als Betreuerin kann sagen, dass der Gerald ein ganz wichtiger, ganz geschickter Beschäftigter ist. Er kann universell eingesetzt werden, sei es jetzt beim Spreißelhocker, die ganzen IBs, H&H-System, überall, wo noch der Mann ist, kommt der Gerald und ist mit Rat und Tat da. Und darum ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir sind unglaublich froh, dass er bei uns arbeitet. Und eine der Angehörigen sind wir euch noch schuldig, die hört sich jetzt auch noch.
Ich habe jetzt die nächste Interviewpartnerin da, nämlich Gabi Gradke, die Mama von Christopher. Gabi, wie ist denn eigentlich der Krise in die Lebenshilfe gekommen?
Ja, es ist so, unser Leben gibt es ja eigentlich fast zwei Teile, kann man sagen. Der Christopher ist 1998 geboren und ist vollkommen gesund gewesen, ein Jahr seines Lebens. Und dann hat er 2007 Gehirnhautentzündung gekriegt und seitdem ist halt unser Leben ganz anders geworden. Und wie dann der Christopher nach langer Rehabilitation wieder so fit war, dass er in die Schule gehen kann und seine Pflichtschuljahr geschafft hat, ist dann die Lebenshilfe ins Leben gekommen und ja, da ist halt dann der Christoph aufgenommen worden. Da war dann 14 Jahre alt und jetzt ist er schon ja, mehr als wie, 15 Jahre alt war er dann und jetzt ist er schon mehr als wie 10 Jahre in der Lebenshilfe da in Ischl. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er so irgendwo in der Nähe was gekriegt hat und vor allem, wo ich weiß, dass er wirklich gut betreut ist und sich ziemlich wohl fühlt. Bei dieser Vorsorge, die darf ich jetzt auch ganz laut sagen, weil das ist immer ganz ein großes Thema bei uns, das ist die Bezahlung. Der Christopher, der hätte halt auch sehr, sehr gerne ein Gehalt oder einen Lohn. Und ich weiß, die Lebenshilfe kann selber nichts dazu sagen, aber die Politik war schon mal längstens gefordert, nicht nur über Sachen zu versprechen, sondern auch wirklich einmal endlich durchzuführen, sodass die ganzen Klienten der Lebenshilfe endlich ein Gehalt oder einen Lohn kriegen, was sie ja mehr als verdient haben.
Jetzt muss ich den Hörerinnen und Hörern vom Freien Radio erklären, dass der Christopher daneben sitzt bei dem Interview bei seiner Mama und wie die Mama gesagt hat, dass er heute da in der Lebenshilfe ist und so, dann hat er gleich beide Daumen hoch da, also es schaut aus, wie wenn es einem viel taugt da, Chrissi.
Ja.
Du bist recht gern da.
Ja.
Dann muss ich auch noch dazu sagen, dass der Christopher extrem viel arbeitet bei uns in der Werkstatt. Er ist sehr vielseitig unterwegs. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das Geld eine große Rolle spielt.
Ja.
Was tust du denn mit deinem Geld, Chrissi? Ich meine, momentan hast du ein sehr eingeschränktes Budget. Und trotzdem, was ist da möglich?
Die Gartenarbeit.
Geldmäßig, was kannst du mit deinem Geld anfangen?
Ja, wenn ich meins kriegen darf, dann war es heute schön, wenn ich es ausgabe.
Und was schwebt dir da so vor?
Ja, eben gescheites, wie er sagt, ich das jetzt richtig gescheites Gehalt.
Das war schon einmal eine coole Sache, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist einmal gut, dass wir das besprochen haben. Gabi, wenn der Christopher in der Werkstatt ist, sozusagen weg von daheim, wie geht's dir da dabei?
Ich weiß, dass er wirklich gut versorgt und betreut ist und nicht gerade irgendwo abgegeben ist oder so, sondern ich weiß, dass bei den Mitarbeitern von der Lebenshilfe wirklich das Herz dahinter steckt. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich kenne Lebenshilfe in einem anderen Bundesland auch. Unser Neffe ist in Niederösterreich in einer Lebenshilfe und da schaut die Betreuung schon anders aus. Und da sind wir sehr, sehr froh und dankbar, wirklich, dass der Christopher da sein kann in Ischl, wo es wirklich passt, für die Mitarbeiter auf alle Fälle.
Danke für das Lob. Krise, bei dir?
Ja.
Bist du freiwillig in der Lebenshilfe?
Nein.
Wo warst du sonst?
Sonst gern warte in einer Küche unterbracht.
Als was?
Als Koch.
Oha, das haben wir nicht gewusst.
Ja.
Wie schaut's aus mit dem Schnuppern in der Küche? Lebenshilfeküche.
Ja, aber da bin ich nicht dran.
Weil?
Weil ich jetzt mein IB-Platz, der integrative Beschäftigungsplatz, abhängt davon.
Da hat der Christopher recht. Die Woche hat er bei Krise gerade 5 Tage. Im Prinzip sind ein paar halbe die dabei. Und der Christopher müsste sich eigentlich zerreißen, stimmt das?
Ja, eigentlich schon.
Und der integrative Beschäftigungsplatz bringt mehr Kohle?
Ja.
Wobei wir schon wieder beim Punkt sind, oder? Geld ist schon wichtig.
Ja, voll.
Ja, wichtig ist, dass man die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, dass die Entlohnung der Beschäftigten in den Werkstätten sehr wohl zu wünschen übrig lässt und dass ein etwas höheres Gehalt sicher ganz viel Freiheiten oder Möglichkeiten schaffen darf, die jetzt einfach nicht sein.
Ja, vielleicht darf man mal so richtig in Zahlen sprechen, weil ich glaube, die Leute können sich das teilweise gar nicht vorstellen. Der Christopher, der hat bis vor kurzem so um die 17, 18 Euro im Monat erhalten. Das hat sie Erfolgsprämie und Taschengeld genannt, wobei das schon fast ein bisschen sarkastisch klingt, wenn man sich die Summe vorstellt, im Monat. Also das ist nicht ein Versprecher von mir, sondern das ist tatsächlich fürs Monat gedacht gewesen. Jetzt, weil er in der integrativen Beschäftigung ist, ist es etwas mehr, so um die 60 Euro im Monat. Aber wenn man überlegt, was man damit anfangen kann, ist es eigentlich nicht viel. Also es ist logisch, dass er natürlich von uns Eltern sein Taschengeld kriegt und das ist eh nicht wenig. Also insofern geht es ihm finanziell nicht schlecht, aber es geht auch um das Selbstwertgefühl, was in Christopher ganz, ganz wichtig ist. Und er möchte sich einfach selbst ein Gehalt oder einen Lohn verdienen können, mit dem er wirklich so seine wichtigsten Freuden erfüllen kann. Damit die, also er möchte einkaufen gehen, er möchte ins Kino gehen, er möchte sich Sportsachen kaufen. Und das ist natürlich mit so einer Summe überhaupt nicht möglich. Also da ist er immer praktisch auf ein Taschengeld von den Eltern angewiesen.
Da bedanken wir uns jetzt ganz herzlich für die Ehrlichkeit bei dem Interview und für den Hinweis, dass da auf alle Fälle Nachholbedarf ist.
Ja, also da war wirklich die Politik gefordert, dass endlich einmal was geschieht in diesem Sinne.
Danke, Gabi. Danke, Chris.
Ja.
Danke fürs Interview.
Jetzt haben wir gehört, wie der Verdienst von Christopher Kratki ausschaut. Da werden sie jetzt viel denken, mei, ist das wenig. Um den Ganzen auf den Grund zu gehen, habe ich mir einen Termin bei der Landesleitung der Lebenshilfe Oberösterreich gemacht.
Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid bei mir in der Landesleitung. Mein Name ist Michaela Raschütt. Ich bin Juristin da in der Landesleitung der Lebenshilfe Oberösterreich und ich bin in der Hauptsache für sozialrechtliche Fragen zuständig, wo dieses Thema ja durchaus auch darunter fällt. Zur Frage, ob sich da jetzt nicht manche denken, boah, ist das aber wenig. Ja, ist es. Weil diese Erfolgsprämie, so wird es genannt, ist in Wahrheit nicht mehr als ein Taschengeld. Es ist kein Gehalt. Und da kann ich gleich mal vor allem Anfang an sagen, Die Lebenshilfe, und nicht nur die Lebenshilfe Oberösterreich, sondern die gesamte Lebenshilfe, steht ganz eindeutig hinter der Forderung, dass für Arbeit auch Gehalt zuzustehen hat. Das ist ein Menschenrecht. Die UN-Konvention, die Behindertenrechtskonvention, schreibt ja vor im Artikel 27, der sich mit Arbeit und Beschäftigung beschäftigt, dass für gleichwertige Arbeit gleiches Entgelt zuzustehen hat. Unabhängig davon, ob eine Person eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Dass das in den Werkstätten, also bei der fähigkeitsorientierten Aktivität, so heißt diese Leistung nämlich nach dem Chancengleichheitsgesetz, anders gehandhabt wird und dass da eben nicht in irgendeiner Form ein Gehalt, sogar ein Gehalt mit eigenen sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, ja, rausschaut dabei, das hat sich entwickelt aus unserem System, das für Menschen mit Beeinträchtigung ein Transfer- und Sozialleistungssystem ist zur Absicherung, zur finanziellen Absicherung. Diese Transfer- und Sozialleistungen, da rede ich von zum Beispiel der erhöhten Familienbeihilfe, da rede ich vom Anspruch auf Mitversicherung in der Krankenversicherung, da rede ich auch vom Anspruch auf eine Waisenpension, wenn Elternteile oder beide Eltern versterben. So eine Absicherung, abgeleitete Ansprüche von den eigenen Eltern in der Hauptsache natürlich, sind das System, wie die Finanzierung für Menschen mit Beeinträchtigung sichergestellt werden soll. Nicht über ein Gehalt, weil diese Sozialleistungen hängen alle an dem Begriff der sogenannten dauerhaften Erwerbsunfähigkeit. Die wird festgestellt und wenn die festgestellt ist, gibt es keine Altersgrenze für den Bezug der Familienbeihilfe und dann stehen auch diese anderen Dinge, die ich gerade genannt habe, zu. Also das sind die dahinterliegenden Gründe, wie das System derzeit aufgebaut ist. Da wollen wir weg. Da müssen wir auch weg. Das ist nicht behindertenkonventionsrechtskonform, weil eigentlich ist das Ziel, das die UN-Behindertenrechtskonvention vorgibt, dass das weitestmöglich mit den Unterstützungen, die es braucht, Menschen mit Beeinträchtigung, je nach ihren Fähigkeiten und Ressourcen, am allgemeinen Arbeitsmarkt integriert, inklusiv mittun. Ja? Also dort das, was sie beitragen können, auch beitragen dürfen und dafür genau die kollektivvertragliche Entlohnung mit den eigenen sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Dort wollen wir hin.
Das heißt dann, Michaela, weg von der integrativen Beschäftigung, also nicht weg, aber zusätzlich zu dem Angebot der integrativen Beschäftigung, wie wir es ja in der letzten Sendung ausführlich den Menschen näher gebracht haben oder zumindest versucht haben, sondern so richtig mit allem, also ohne Betreuung der Lebenshilfe, sondern so wie andere Leute auch dort fix angestellt sind und dort ihre auch Sozialleistungen dann zahlen von dem Gehalt, das dann da rauskommt.
Sagen wir mal so, weg von der integrativen Beschäftigung. Die integrative Beschäftigung sollte ja ein Sprungbrett sein in den ersten Arbeitsmarkt. Das dient ja auch dem Ausprobieren, dem Schauen, dem Kennenlernen. Ja. Natürlich muss man bei solchen Angeboten immer darauf aufpassen, dass sie das nicht dann so fest wächst, weil natürlich integrativ beschäftigte Personen kommen den Betrieben deutlich billiger, ja, und als würden sie dann sagen, na also, der ist eh so tüchtig, den übernehmen wir in ein ganz normales Arbeitsverhältnis.
Diese eigene Liga wieder, das übernehmen dann, ja, klar.
Ja, und auch das ist wieder gar nicht so trivial, wie es sich auf den ersten Moment anhört, ja, weil wenn ich im jetzigen System jemanden in den ersten Arbeitsmarkt übernehmen und der tut sich dort eine Zeit lang wirklich gut und dann wird es schlechter mit der Gesundheit und dann schafft er es nicht mehr und er erwirbt keine eigenen Pensionsansprüche in der Zeit, in der er gearbeitet hat, gilt aber, weil er gearbeitet hat und unter Umständen dann durchaus, wieso ist er nicht erwerbsunfähig, dann hat er aber keine Möglichkeit mehr zum Beispiel auf eine Waisenpension. Also wie die BVA das in weiterer Hinsicht dann irgendwie beurteilen würde, ob jemand ins System zurück kann. steht in den Sternen. Und da, also das muss man sich schon überlegen und da sollte man nichts riskieren. Und das sind die Sachen, das sind die Probleme, vor denen die Politik ja auch steht letztlich. Da muss so viel überdacht geändert werden. Und dann gibt es ja die Sozialleistungen nicht nur auf Bundesebene, wie Pensionsansprüche oder Familienbeihilfe, dann gibt es ja auch noch diverse Ansprüche, die von den einzelnen Bundesländern und das dann wieder neunmal unterschiedlich gestaltet sind. Ja? Also so einfach ist das nicht. Das soll aber keine Ausrede sein. Es soll auf jeden Fall in die Richtung gehen, mit dem entsprechend guten Durchdenken und in Richtung Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unterstützung dazu, also weil du zuerst gesagt hast, dann ohne Unterstützung von der Lebenshilfe, ja. Nein, vielleicht schon, ja. Wenn es der Unterstützung bedarf, dann würde sich das System halt verändern und die Unterstützung würde in einer anderen Form
starten. Warum denn auch nicht, gell? Wenn ich Unterstützung brauche und wenn es geht, warum soll ich es denn nicht tun?
Ja, aber da, also das Land Oberösterreich ist da gerade ganz, ganz fleißig und wirklich mit einer guten Entwicklung dahinter, diese Möglichkeit des Wechselns, ja, von der fähigkeitsorientierten Aktivität, vielleicht dann über integrative Beschäftigung, wirklich tatsächlich in den allgemeinen Arbeitsmarkt, haben da jetzt ein Projekt, das schon ziemlich gut aufgestellt ist, soweit ich das überblicken kann. Das nennt sich Projekt Arbeit und Inklusion. Da gibt es einen Inklusionszuschuss, glaube ich heißt das, ich hätte es eher mal aufgeschrieben, und Beratung sowohl für die Menschen mit Beeinträchtigung als auch für die Unternehmen auf der anderen Seite und ein Verbinden von diesen beiden und zueinander bringen, ein Matchen sozusagen. Ja. Also da ist einiges im Gange. Und da sind auch die Überlegungen, wie lange kann man denn einen Platz reservieren für jemanden, der das einfach einmal probieren möchte und wenn man aber merkt, das funktioniert nicht, also das schafft er nicht, dass er wieder zurück kann. In die Werkstätte. Und wenn es irgendwie geht, auf den angestammten Werkstättenplatz. Solche Dinge. Also, das sind lauter schon wirklich sehr, sehr, sehr profunde Überlegungen. Und tatsächlich, das Projekt ist in Umsetzung und da passiert viel, ja. Also, natürlich, wie gesagt, es ist ein Menschenrecht für geleistete, gleichwertige Arbeit, gleiches Entgelt zu bekommen, wie es am Markt gezahlt wird, ja. Die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich da jetzt in der Differenzierung, weil was macht man? Man hat in der fähigkeitsorientierten Aktivität ja so viele unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen bei den Menschen, wie Menschen dort sind, ja? Die Beeinträchtigungen sind ja völlig unterschiedlich, die Fähigkeiten sind unterschiedlich, die Grenzen sind unterschiedlich und ich kann ja nicht hergehen und jetzt sagen, naja, dann zahlen wir halt alle in der fähigkeitsorientierten Aktivität der Gehalt, dafür streichen wir nicht die Familienbeihilfe. Ja, kann ich schon, aber es ist dasselbe im Ergebnis, wie was wir jetzt haben. Und es ist nicht gut, es so zu machen, weil es ja wieder keine Anerkennung der Arbeitsleistung und Produktivität wäre, wenn derjenige, der wirklich, weil er das kann, weil er die Ressourcen hat, produktiv tätig ist, dasselbe kriegt wie jemand in derselben Werkstätte, der aufgrund seiner Beeinträchtigung oder vielleicht, weil er nur zusätzliche Erkrankung hat oder so, einfach einen Betreuungs- und Pflegeplatz untertags dort hat, ja? Wenn ich das wieder über den Kamm schere, ist ja wieder ein Ort für Diskriminierung. Ja? Weil was heißt das dann für die Leistung der Person, die produktiv ist? Ja?
Ich wünsche mir für alle beeinträchtigten Menschen, dass das mit dem Gehalt und mit dem Lohn irgendwann einmal ganz normal ist, dass wir uns über das Thema keine Gedanken mehr machen müssen. Das wünsche ich mir.
Liebe Michaela, vielen Dank, dass du uns da heute mit deinem fachlichen Know-how zur Seite gestanden bist. Einige Hörer vom Freien Radio werden jetzt den Durchblick haben und können sich jetzt ein Bild machen, ob das, was wir im vorigen Beitrag gehört haben, viel oder wenig ist. Und wir sind uns alle einig, es wird sich in Zukunft was ändern müssen.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Es war mir wirklich eine große Freude und ein Vergnügen.
Danke, Michaela.
Danke, Michaela.
Auch bei uns in der Werkstatt ist alles andere als einfach, dass Projekte für unsere Beschäftigten finanziert werden können.
Eine große Hilfe ist da der Einsatz von Serviceclubs.
Es ist heute der Felix Spitzer bei uns. Danke, dass du heute da bist, Felix.
Hat mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
Du bist Rotarier. Kannst uns du was erzählen, was der Rotarier Club macht oder bewirkt?
Rotary ist ein Service-Club, die einfach da sind, dass auch was Gutes tun. Dass das, was sie sich leisten können, dass man das mit anderen teilt. Das ist ganz entscheidend. Und darum haben wir auch eine Unterstützung jetzt für den Bewegungspark gemacht, sodass er aus machen könnt, ohne dass wir da jetzt einen Erfolg oder irgendwas draus kriegen, keinen Gewinn, sondern wir wollen das geben, um zu helfen. Das ist eigentlich der Hintergrund von Rotaria. Und es sind natürlich Leute, die sich das leisten können, das stimmt.
Wie ist die Verbindung zwischen Rotary und Lebenshilfe?
Ich habe persönlich einen Hintergrund. Mein Firmengeld, Direktor Ludwig Lodl aus Adnan-Buchheim, der war der Gründer der Lebenshilfe in Oberösterreich. Und so bin ich eigentlich in die Lebenshilfe vor 60, 65 Jahren eingetreten. Und er hat es gegründet, um Kinder, die aus der Sonderschule rauskommen, wieder eine Zukunft haben. Und so war sein Gedanke. Unterstützt wurde er am Beginn von einem Kinderarzt und von einem Stadtbaumeister Lukas in Vöcklabruck, der zwei beeinträchtigte Kinder gehabt hat und gesehen hat, wenn sie alt sind, haben sie keine Betreuung mehr. Und das war eigentlich der Grund. Und wir als Rotarier haben auch das dann so aufgenommen, da haben wir gesagt, da tun wir was.
Und was ist das genau, was es für die Lebenshilfe macht?
Ja, einmal ist natürlich das, dass wir Projekte, die die Lebenshilfe hat, unterstützen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch hands-on, das heißt mithelfen bei der Gestaltung. Haben wir ja dem jetzigen Kuprian-Park ja gemacht, dass wir dann dort mitgeholfen haben mit Kampen und Schaufeln und Motorsäge, um das Ganze zu machen. Das heißt, das hands-on und Geld sollte eigentlich das Projekt darstellen.
Dass die Lebenshilfe funktioniert, gibt es eine Arbeitsgruppe. Was ist eigentlich die Arbeitsgruppe?
Ja, am Beginn der Lebenshilfe, so wie ich damals erfahren habe, war, dass die ganze Gruppe Kassschachteln gemacht haben oder Sicherungselemente zerlegt haben und so weiter. Scheinbar hat sich das jetzt so gewandelt, dass in der Arbeitsgruppe die Fähigkeiten, die vorhanden sind, genutzt werden, um verschiedene, so wie jetzt in der Keramikwerkstätte, dass die in einer Gruppe das durchführen können.
Genau, eine Arbeitsgruppe gibt es bei uns auch, Sonja. Für was ist die Arbeitsgruppe zuständig? Was macht die?
Die Arbeitsgruppen in der Lebenshilfe, das ist eine Gruppierung von Vereinsmitgliedern, die die Einrichtungen vor Ort unterstützen. Also überall da, wo die Lebenshilfe Einrichtungen hat, wie ein Hort oder ein Kindergarten oder eine Werkstatt oder ein Kaffeehaus, da wird auch die Arbeitsgruppe aktiv. Und für was steigen die ein, die Menschen, die bei der Arbeitsgruppe tätig sind? Die dann so ähnlich wie die Rotarier in dem Fall, die schauen, dass einfach die Lebensqualität der Menschen mit Beeinträchtigung sie verbessert. Da wird einfach geschaut, dass diese Menschen einen Platz in der Gesellschaft kriegen und dort auch so akzeptiert und mitarbeiten können, wie sie jeder Mensch das in der Gesellschaft verdient hat. Da sind extreme Ähnlichkeiten zum Rotary Club, genau.
Wer ist da überhaupt in der Arbeitsgruppe?
In der Arbeitsgruppe der Lebenshilfe ist drinnen die Mama von der Philomena Eisel, nämlich von dir. Gell? Die Mama hat was für eine Aufgabe in der Arbeitsgruppe, Philomena?
Schriftführer.
Genau, die Mama ist eine Schriftführerin, ganz richtig. Es ist dann auch der Herr Glück, ein Mitglied von der Arbeitsgruppe. Der Herr Glück ist der Vater von einer Beschäftigten mit Autismus-Spektrumstörung. Und dann ist der Obmann von der Arbeitsgruppe der Lebenshilfe, das ist unser Ferdinand Pfarrhofer. Der wird uns dann auch noch einmal einiges über die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen erzählen.
Und wie kennt man zu Arbeitsgruppen kommen? Wie kann man sich da beteiligen zum Mitarbeiten?
Grundsätzlich ist so, dass jeder, der bereit ist, da mitzuarbeiten, relativ schnell ein Betätigungsfeld finden wird. Die Arbeitsgruppen kann so groß gar nicht sein, dass man nicht für jeden sein Platz finden, dass er sich da gut einbringen kann. Menschen mit Beeinträchtigung gibt es ganz, ganz viel auf der Welt und jeder Einzelne hat es sich verdient, dass er da Mitglied der Gesellschaft werden darf. Und die Unterstützung, die kann gar nicht groß genug sein.
Felix, du bist ja Gründungsmitglied von Rotaria und bist da schon ganz lange dabei. Kannst uns du da was erzählen, was da seit der Gründung passiert ist oder an das du dich gerne erinnerst?
Ja, der Dr. Karl Kuprian war ja praktisch der Gründer von der Ischler-Dependance von der Lebenshilfe. Damals eben mit dem Direktor Ludwig Loidl. Und begonnen hat das Ganze ganz einfach, dass Karl Kuprian dann Marken gesammelt hat. Wir haben ja Rechtsanwälte, Ärzte und alles, was ist dabei. Und die haben dann sozusagen immer ihre ganzen Marken gesammelt und die wurden dann aufbereitet und verkauft. Das war so ein Projekt, das man von Beginn an eigentlich mit der Lebenshilfe verbunden hat. Es hat immer wieder den Kontakt gegeben, dass man dort oder da, wenn es wo gezwickt hat, helfend eingeschritten ist und hat man das gemacht. Das letzte große Projekt ist jetzt dieser Bewegungsgarten. Das ist eigentlich jetzt das, wirklich das krönende Projekt jetzt zu 50 Jahren Lebenshilfe in Bad Ischl. Und das finde ich ganz toll, dass wir da jetzt wieder ganz intensiv zusammengefunden haben. Natürlich muss man sagen, wir haben jetzt durch unseren Präsident Benedikt Jäger, der ja in der Adwenger-Firma jetzt auch Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, es geht die Lebenshilfe jetzt auch mit Beschäftigung nach außen und nicht mehr in ihren vier Räumen, so mit der Keramikwerkstätte nach außen, bei der Duschkabinenherstellung, in der Fabrik sogar. Und das finde ich einfach gescheit und gut und super. Ist eine Weiterentwicklung von der Grundidee dieser Betreuung.
Du hast ja bei einem Benefizkonzert mitgespielt und gesungen und du bist der Chorleiter. Was kann man deiner Meinung von einem Chor lernen?
Ja, der Chorleiter ist eigentlich der Dirigent, der Vorsänger, der Rhythmusgeber und dann auch letztendlich der sich verbeugt, wenn das Ganze gut gelaufen ist. Und so ähnlich ist es auch bei der Lebenshilfe meiner Meinung nach. Es gibt jede Menge zu tun. Es hat ja jeder seine Stimme, es hat ja jeder seinen Platz und am Ende ist die Leitung vorn, die sozusagen das Ziel vorgibt. Wir möchten das miteinander schaffen und am Ende aber auch die Verantwortung trägt und sich dann letztendlich auch vor der Öffentlichkeit, vor einem Ehrenamt dann eigentlich freuen kann, dass das gelungen ist, dass man Jugendliche, Erwachsene mit Beeinträchtigung vollwertig in der Gesellschaft integrieren kann. Ja, ein Chor muss miteinander proben. Das heißt, er muss den gleichen Atem haben, er muss eigentlich schlagen. Das Herz schlägt gemeinsam. Das ist das eine. Und bei der Lebenshilfe ist das Gleiche. Das heißt, der Gesamtheit muss miteinander funktionieren, vertikal und horizontal. Und vor allem, es muss der gleiche Herzschlag da sein. Das heißt, es gibt da keinen Unterschied. Es ist alles auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das, was das Menschsein ausmacht. Wir müssen so weit kommen, dass nicht dann ist der Depperte und dann ist der Gescheite, sondern dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander sein. Das hat man beim Chor und das hat man bei der Lebenshilfe.
Felix, danke für die ehrlichen und wirklich sehr tiefgründigen Worte. Ich glaube, mit diesen Worten ist eigentlich sehr viel gesagt.
es könnte sich sicher nicht erwarten, was für Überraschung, dass wir noch haben für euch. Diesmal hat es nicht ausgesucht.
Hallo, ich bin die Neda Ashari und meine Eltern kommen aus Iran, Persien, und ich bin in Linz geboren, in Österreich. Ich wohne derzeit in Bad Ischl. Ich bin vor kurzem in der Wohngemeinschaft Hubkogel eingezogen.
Neda, ich sag dir jetzt immer zwei Wörter und du entscheidest dich für eins.
Okay, so machen wir es.
Hose oder Kleid?
Kleid, weil es im Sommer so angenehm ist zu tragen.
Süßes oder Saures?
Saures, weil ich kleine Portionen essen soll.
Aha, kleine Portionen.
Ich darf nicht zu viel Süßes essen.
Aber wenn du Süßes essen magst, was ist da deine Lieblingsspeise?
Palatschinken.
Ah, Palatschinken, die mag ich auch sehr gern. Philo, du?
Ja.
Was tust du rein, die Palatschinken?
Am liebsten Nutella.
Ui, da könnte man auch ein ganzes Stück essen dann.
Ja, das könnte man, genau.
Sommer oder Winter?
Winter, weil es im Sommer mir die Hitze nicht vertragen kann.
Schlager oder Popmusik?
Schlager. Am liebsten höre ich Hansi Hinterseer vom Herzen aus.
Das trifft sie jetzt aber gut, weil von dem Interpreten haben wir eh noch nie was gespielt. Was für Lieder darf man denn spielen, Neda?
Ich wünsche mir, ich möchte bei dir sein. Vom Hansi Hinterseer.
Das spielen wir jetzt für dich.
Okay.
Schau doch mal in den Kalender. Vielleicht steht drin, du hast heute Zeit. Heute ist ein Tag perfekt zum Träumen. Am liebsten träumt der Mensch zu zweit. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann werde ich nicht mehr so allein, dann würde ich dich nicht so vermissen und würde dich immer wieder küssen. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann wärst auch du nicht mehr allein, wir wären glücklich ohne Ende. Genau so soll die Liebe sein. Ich halt dich fest in meinen Armen und lass dich meine Wärme spüren. Doch das ist alles erst der Anfang. Wir uns dann nie mehr verlieren. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann werde ich nicht mehr so allein, dann würde ich dich nicht so vermissen und würde dich immer wieder küssen. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann wärst auch du nicht mehr allein. Wir werden glücklich ohne Ende, genauso soll die Liebe sein. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann werde ich nicht mehr so allein, dann würde ich dich nicht. nicht zu vermissen und wird dich immer wieder küssen. Ich möchte so gerne bei dir sein, dann wärst auch du nicht mehr allein. Wir werden glücklich ohne Ende, genauso soll die Liebe sein. Wir werden glücklich ohne Ende, genauso soll die Liebe sein.
Was ist eigentlich normal?
Normal.
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 Ganz normal.
Normal gibt's nicht.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.
Das ist schon normal.
Die Lebenshilfe Ischl feiert heuer ihren 50er. Und wir lernen euch ein, unseren Betrieb kennenzulernen.
Philomena Eisel geht auf Entdeckungsreise durch den ganz normalen Alltag in der Lebenshilfe.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr, mit der Wiederholung am Freitag drauf um 10 Uhr.
Das ist nicht normal.
Denn nur zusammen, das war nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.